Diese Aufnahme ist Teil der Serie Smart Space Interviews. Sofern du die dazugehörige Einleitung noch nicht gehört hast, drücke jetzt am besten auf Pause, suche in deiner Podcast-Abspielumgebung den Eintrag Serie Smart Space Interviews und komm danach wieder hierher zurück. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Die gehen wir einfach am besten der Reihenfolge nach durch.
Ja, klingt gut.
Hallo Patrick.
Hallo Andreas.
Wir sind hier in deiner, was ist denn das, eine Dreizimmerwohnung oder?
Ja, zweieinhalb, großes Wohnzimmer, Küche, alles zusammen.
Was machst du denn beruflich, was ist dein Hintergrund?
Ich bin ureigentlich Softwareentwickler, jetzt im Moment so ein bisschen in der Teamorganisation, Teamleitung und im Moment in einem Themenbereich C++ Bildverarbeitung. Das heißt also, mache momentan die Betreuung von einem kleinen Team von 6 Leuten und das im Entwicklungsumfeld von C++ Software.
Okay, also so ein bisschen schon softwarelastig. Was hast du denn selber so für Geräte? Also PC, Laptop sehe ich hier auf dem Tisch stehen, Smartphone, Tablet, Smartwatch.
Ja, all das.
Okay, also alles, was ich gerade aufgezählt habe?
Genau, alles, was du aufgezählt hast. Also ich würde sagen, dass ich zumindest früher Early Adapter war. Heutzutage sage ich, manche Sachen will ich dann doch erstmal abwarten, bis es halbwegs ausgereift ist. Aber wenn ich was von der Funktionalität her cool finde und mir sage, okay, das ist zwar jetzt was neu rausgekommen ist, aber das hat so für mich noch nicht gegeben und ist eine Bereicherung, dann kaufe ich das auch. Also wie Smartwatch. Ich habe ein bisschen gezögert, ich habe ein bisschen gewartet, bis es etwas gibt, wo ich sage, das hat alle Vorteile und weniger Nachteile von dem, was ich brauche. Und dann, wenn es passt, dann sage ich auch, ich schlag zu.
Was hast du da für eine Smartwatch in dem Fall?
Das ist eine Pebble Smartwatch. Die hat kein Farbdisplay, ist relativ einfach gehalten, funktioniert auch nur in Verbindung mit einem Telefon, über Bluetooth gekoppelt.
Hast du dann ein Android oder ein iOS-Telefon?
Ein Android. Und der schöne Vorteil ist halt, der Akku hält halt wirklich eine Woche durch.
Ja.
Nicht wie bei den neuen Geräten, wo man nach 18 Stunden oder früher, je nach Akkuqualität, dann wieder ans Ladegerät muss.
Ja. Also ich vermute, du beziehst dich auf die neuen Produkte der Marke mit einem gewissen Apfel. Ja.
Genau.
Deine Wohnung ist sozusagen, da bist nur du hier drin, also Nutzer ist eins, vermute ich dann mal.
Genau, Nutzer ist eins und das ist auch der Grund, warum ich da hier meine Hausautomation machen kann. Bei meinen Eltern damals habe ich zwar auch schon das ein oder andere gemacht, habe aber gemerkt, dass es ein gewisses Spannungsfeld gibt zwischen Feature-Implementierung und Easy of Use Keep it simple and stupid für jedermann.
Zum Gebäudeaufbau, wir sind hier so in einem Rückgebäude, das ist hier die Dachwohnung im zweiten Stock sozusagen.
Genau, das ist jetzt umgeben von den ganz klassischen Wohnblocks und das ist ein älteres Haus, was früher mal eine Malerfirma war und was dann vor 20 Jahren mal umgebaut worden ist mit etwas moderneren Wohnungen, also ansonsten halt ganz normal, aber
ja.
Das Schöne ist, man ist so ein bisschen abgeschirmt durch die anderen Gebäude, hört nichts vom Straßenlärm.
Ja, das ist natürlich super. So, von den Räumen her, wir haben hier so ein kombiniertes Küchen-, Wohnzimmer-, Esszimmer sozusagen.
Genau.
Dann Arbeitszimmer oder ist das genau. Auch Schlafzimmer?
Arbeitszimmer oder? Und Schlafzimmer kombiniert. Und aufgrund des Platzes nutze ich halt die Wohnung ein bisschen multifunktional. Du siehst, dass momentan hier ein bisschen Fläche freigeräumt ist. Es war letzte Woche St. Patrick's Day, das ist Namenstag von mir und da gab es ein bisschen Feier. Also ich habe oben so ein bisschen Lasershow, Lichtshow, Nebelmaschine und solche Sachen. Und dementsprechend habe ich hier meine Küche als Theke verwendet, habe dann auch meinem Wohnzimmertisch ein paar Beine angeklebt, dass das auch so ein bisschen Thekencharakter hat und da haben wir letzte Woche hier schön gefeiert und ja, wenn das Chaos dann irgendwann beseitigt ist, dann wird das wieder umgebaut, das heißt diese momentanen Thekenhocker werden dann zu einer großen Liegefläche und das ist dann so mein großes Liegesofa oder auch Gästesofa, wenn Besuch hier zum Schlafen ist.
Okay, und dann hast du wahrscheinlich noch ein Bad oder sowas
hier genau.
In der Ecke. Da.
Ja. Dahinter gibt es noch ein Bad.
Okay. Gut, dann wären wir mit den Metafragen sozusagen schon mal durch und gehen zu den einzelnen Themenfeldern.
Das erste Themenfeld ist das Licht. Du meintest ja gerade schon, ja, du hast hier eine Party gehabt. Ist dieses ganze farbige Licht, was jetzt hier teilweise nur hinter den Standardinstallationen ist, ist es nur deswegen jetzt da?
Nee, das ist eigentlich schon Standardinstallation. Mehr oder weniger, also wie das immer so ist, ich habe nichts wirklich dauerhaft. Ich bin gerne bereit, auch mal was umzubauen und das muss man auch bereit sein, wenn man mit so neuer Technik arbeitet. Das funktioniert nichts für ewig. Das geht damit los, dass man irgendwelche Batterien tauschen muss, dass Komponenten ausfallen. Aber ich versuche die Sachen, die ich mache, dann möglichst so zu machen, damit ich sie möglichst lange nutzen kann. Und die meiste Beleuchtung ist dauerhaft.
Das heißt, du hast erstmal irgendwie eine Standard-Grundbeleuchtung oder ist das hier nur die Stehlampe?
Ja, ich habe eine ganz normale Standard-Grundbeleuchtung. Wir haben ja so ein Smart Home. Ich muss jetzt noch nicht mal aufstehen, um das hier alles mal zu machen. Also das Ganze läuft auf meinem Server im Arbeitszimmer. Und wenn ich halt was steuern will, dann verbinde ich mich da mit VNC einfach drauf. Und habe halt so eine Art Visualisierungsoberfläche und kann dann halt sagen, so, jetzt soll es angehen.
Also ist das hier das farbige Licht angegangen?
Und somit kann ich halt eigentlich alle Funktionen hier steuern. Licht ist natürlich so das Offensichtlichste, aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Funktionen, die ich damit dabei habe.
Das heißt, kannst du hier jedes Licht dimmen oder manche auch doch nur einen ausschalten?
Ich habe Dimmer für verschiedene Farben. Also hier sieht man so einen Slider für Rot, Grün, Blau und das gleiche hier unten nochmal. Das habe ich mal gehabt. Das Problem ist, ich bin in letzter Zeit auf LEDs umgestellt und da ist es mit der Dimmwelt nicht mehr so schön. Dementsprechend habe ich mich halt jetzt hier für einfache Knöpfe entschieden, wo ich das Licht ein- und ausschalten kann. Das mit dem Dimmen funktioniert, aber ich habe für mich festgestellt, letztendlich habe ich so viele verschiedene Lampen und Einstellmöglichkeiten, ich mache die Helligkeit über einfach Zuschalten von noch mehr und noch mehr.
Ja. Und diese Knöpfe, die du da hast, ist das sind dann jetzt global oder es gibt einfach nur einen roten Knopf, der dann alle roten Lampen bei dir her anschaltet? Oder?
Das ist jetzt quasi so das aktuelle Spiel- und Bastel-Equipment. Das sind die Sachen, die jetzt sich hier im Wohnzimmer, Küche befinden. Diese zwei Anzeigen sind ein Projekt, was bei mir im Arbeitszimmer ist. Da kann ich die Farbe bestimmen. Und dann gibt es ein zweites Projekt, das ist hier momentan im Umbau. Das ist leider dem Platz geschuldet. Das ist normalerweise eine Farbleiste, die da hinten beim Regal ist. Da sind dann auch so Farb-LEDs, die einfach runterstrahlen. Und dann mache ich normalerweise so einen weißen Vorhang davor, sodass das so ein Ambient Light im Hintergrund gibt.
Okay. Und ja, als Nutzerinterface für das Licht hast du dann in dem Fall jetzt, ja, also hauptsächlich Buttons und für das, ja, dimmbare Zeug so Slider und.
Genau, also es gibt eine Visualisierungsoberfläche am Computer, die ist schon mal sehr schön. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz normale Knöpfe. Dadurch, dass man halt doch mehr Komponenten hat als so ein Standardhaushalt, also bei mir gibt es halt viele Lichter, ist halt die Anzahl der Knöpfe nicht 1:1 gematcht mit der Anzahl der Aktoren. Und ich habe von ELV dieses System, das auch gleich 4 Knöpfe an einem Bedienelement hat, was für Gäste manchmal sehr verwirrend ist, wenn die kommen, stehen vorm Bad und sehen erstmal 4 Knöpfe und nicht einen Lichtschalter. Und ich ihnen dann immer erstmal sage, bedient gar nichts, geht einfach ins Bad rein. Das Bad wird sich schon drum kümmern.
Genau, das heißt, da hast du dann einen Bewegungsmelder oder sowas eingebaut?
Genau. Und ja, quasi die letzte Bedienebene, also es gibt die Visualisierung, es gibt Sensoren, also irgendwelche Schalter, es gibt auch so kleine Fernbedienungen. Aber das letzte Mittel soll auch nicht unerwähnt sein. Bei vielen Aktoren gibt es noch so eine Art Notüberbrückung und es ist manchmal sehr gut, die zu haben.
Das heißt, da ist dann an der Steckdosen, an dem Zwischenstecker für die Steckdose, dann nochmal ein Taster, wo man sie nochmal
direkt. Genau, also an den Steckdosen ist normalerweise ein Schalter dran, um sie auch einfach direkt zu bedienen. Und auch bei den Einbautastern habe ich es mir versucht, überall so zu machen, dass ich nochmal mit rankomme, weil es ist doch manchmal die Situation, dass man die backen muss oder halt sagt, der Server geht jetzt gerade nicht, aber ich würde trotzdem gerne ins Badezimmer gehen.
Ja. Hast du auch irgendwelche Helligkeitssensoren, so wenn du jetzt hier tagsüber arbeitest, dass dann irgendwie automatisch das Licht eingehen, wenn mal eine Wolke kommt oder sowas?
Ich habe einen Helligkeitssensor, habe aber dann letztendlich festgestellt, dass ich am liebsten entscheiden möchte, ob es hell oder dunkel sein soll und nicht ein Sensor. Das war dann letztendlich für mich doch mehr verwirrend und störend, wenn der Sensor gemacht hat, was er wollte. Ja. Die Komponenten machen eh oft genug, was sie wollen. Ich versuche, soweit es geht, noch ein bisschen die Oberhand und Kontrolle zu behalten.
Ja, okay. Das heißt, Licht sind wir eigentlich dann durch. Also du hast noch normal Lichtschalter im Prinzip, aber die machen dann halt irgendwie ein Subset zusammen. Was machen die vier Schalter, die du an der Tür hast?
Ja, also ich habe einmal an der Badezimmertür einen Lichtschalter für ein Licht im Bad und ein Licht im Flur. Ist ja alles eine kleine Wohnung hier, man muss ja alles zusammenhalten. Und dann gibt es quasi hier im Eingangsbereich noch einen Lichtschalter für das Wohnzimmer und für die Küche. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Fernbedienungen. Es gibt am Bett bei mir einen Lichtschalter, wo ich quasi im Arbeitszimmer die Lichter ausschalten kann. Und es gibt auf den Fernbedienungen noch so eine Alles-aus-Funktionalität, wo ich quasi sagen kann, so, jetzt soll hier Ruhe sein, jetzt geht mal alles aus.
Also zentral aus sozusagen. Genau. Gut, der nächste Themenblock ist dann sozusagen Heizung, Lüftung, Kühlung oder Klima. Mhm. Heizung, ich sehe hier einen Heizkörper. Habt ihr eine Zentralheizung? Oder
vielleicht? Genau, wir haben eine Zentralheizung. Ich habe aber auch da so ein Funksystem, auch wieder das ELV-System, um die Heizung zu steuern. Ist ganz nett. Das Problem ist, dass heutzutage die Wohnung so gut isoliert ist. Ich brauche es eigentlich wirklich nur in den bitterkalten Wintertagen und die meiste Zeit ist es aus, weil ich keine explizite Heizung brauche, aber wenn, dann habe ich die Möglichkeit. Früher habe ich es auch so gemacht, dass ich so ein bisschen nach meinem Tagesablauf geregelt habe. Das heißt, wenn ich morgens aus der Wohnung raus bin, dann ist die Heizung runtergefahren. Wenn ich dann wieder kam, ist sie hochgefahren. Zwischenzeitlich mache ich auch immer mal Homeoffice und so lässt sich das nicht mehr exakt auf Zeit steuern. Und auf Bewegung es zu steuern, ist ein bisschen nervig, weil du kommst heim, die Wohnung ist kalt und bis die dann warm wird, brauchst du halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So dass ich da die Automatisierung in letzter Zeit gar nicht mehr so intensiv nutze.
Hast du dann die Temperatursensoren in diesem Steuermotor mit drin oder ist die nochmal extra irgendwo
verbaut? Die sind in dem Steuermotor mit drin. Das heißt, an der Heizung, da wo man normalerweise den Drehknauf hat, gibt es so ein Anschraubgerät, was mit Batterien betrieben wird. Und das hat einen Temperatursensor mit dabei und halt einen Aktuator, um die Temperatur einzustellen. Und das wird von einem zentralen Modul gemacht. Also das ist nochmal ein extra Hardware-Modul, was dann auch wieder an den PC angebunden ist. Und das macht die Temperatursteuerung.
Hast du da dieses Standard-Basisstation oder ist es dieses so ein Cool-Device?
Diese Standard-Basisstation.
Okay. Die ist dann per USB am Rechner angeschlossen.
Genau.
Lüftung hast du hier wahrscheinlich keine, oder?
Doch, Lüftung haben wir auch verschiedene Geschichten. Auf der einen Seite habe ich im Arbeitszimmer einen Bastelrechner und den kann ich vom Server aus steuern. Da versuche ich das so zu machen, wenn ich mal relativ viele Komponenten drin habe, dann soll der auch gekühlt werden. Jetzt möchte ich aber nachts doch schlafen, auch im Arbeitszimmer. Das heißt, entweder geht es dann zeitgesteuert an oder ich kann mir ein Profil hinterlegen, in welchen Situationen der Lüfter für den PC angehen soll. Das ist quasi ein Zusatzlüfter. In dem einen Rechner sind 5 Festplatten und alles Mögliche drin. Das verlangt nach Zusatzlüftung.
Okay, verstehe. Aber irgendwie, dass du nochmal extra Frischluft von außen steuern kannst, das hast du jetzt nicht irgendwo.
Das habe ich jetzt nicht. Ich habe den großen Vorteil, dass eigentlich meine komplette IT-Infrastruktur auf dem Dachboden ist. Das heißt, eigentlich habe ich in meinem Arbeitsumfeld außer Laptops keine dauerhaft laufenden Rechner. Was ganz praktisch ist, die sind halt weg. Es ist, hat auch einen Nachteil. Also wenn man halt mal was umbauen will, dann muss man halt zur Wohnung raus, die Klappe zum Dachboden öffnen, hochkrabbeln und dann irgendwas machen. Das Machen geht meist, aber wenn halt was kaputt ist und du hast halt oben nicht alles Werkzeug, bringst du halt den ganzen Rechner runter. Das ist ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite ist es halt sehr schön. Sie sind aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn es läuft, ist es eine schöne Sache. Kleiner anderer Nachteil ist, Dachboden. Das heißt, im Sommer direkte Sonneneinstrahlung. Das heißt, da gibt es auch einen Temperaturfühler, der sagt, die Rechner werden zumindest mit Luft beströmt. Also eine Klimaanlage habe ich nicht. Dafür hätte ich jetzt einen extra abgeschlossenen Raum gebraucht. Und da waren mir dann auch die Stromkosten zu teuer.
Ja.
Ich versuche bei den Hardware-Komponenten verteilte Backups zu machen. Dementsprechend bin ich auch bereit, mit einem Hardware-Ausfall zu leben. Ich muss aber sagen, die Durchschnittstemperatur meiner Festplatten im Sommer liegt zwischen 70 und 80 Grad und das über mehrere Wochen. Und das machen sie jetzt schon seit 4-5 Jahren mit. So alle 5-6 Jahre werden sie mal ausgetauscht. Aber das ist eine Leistung, die mir vollkommen ausreicht. Und ich kaufe auch keine teuren Serverfestplatten, sondern wenn was kaputt ist, dann wird es halt ausgetauscht.
Das heißt, du hast die Temperatursensoren deiner Festplatten auch in dein Smart Home integriert?
Nee, das ist jetzt nicht die Temperatursensoren der Festplatten, sondern das ist ein Temperatursensor, der oben bei den Servern ist, also die normale Raumluft misst. Man kann aber mit Smart ja die Festplattentemperaturen auslesen und manchmal interessiere ich mich dafür oder manchmal gibt es halt auch die Smart-Basiseinstellungen, die sagen, also ab 60 Grad, da kriegst du von mir eine Warnung, wo ich dann auch sage, nee, das möchte ich lieber abschalten. Mhm. 60 Grad habe ich die Hälfte des Jahres.
Gut, hast du Jalousie-Rollläden oder sowas?
Nee, das gibt's hier nicht. Das Einzige, was ich habe, aber das ist nicht mit Smart Home verbunden. Ich habe so eine Leinwand, die elektronisch steuerbar ist und da gibt's eine ganz normale Fernbedienung. Das ist also noch nicht mit dem Server verbunden, aber es ist technisch und ich habe mir gesagt, wenn ich mal Motivation und Zeit habe, dann wird das mal angeflanscht und angebaut. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich in meiner Wohnung fühle mich eigentlich privat genug. Ich mache jetzt abends die Rollos nicht runter, um irgendwie nicht gesehen zu werden. Also wenn, dann wäre die einzige Funktionalität zu sagen, es ist so eine Art Sonnenschutz, dass sich die Wohnung nicht aufheizt. Kleiner Haken bei den Leinwänden ist, sie sind hinten schwarz angepinselt. Das heißt, sie ziehen eher die Sonne an und es wird noch wärmer. Also im Moment ist die Not nicht dafür da, aber vielleicht werde ich mal bastelkreativ.
Ja. Und die Scheiben sind eh voll isoliert, das heißt, weil mit Isolation, also gibt es da eigentlich auch keinen Grund dafür.
Genau.
Gut. Dann hast du irgendwie eine Wetterstation oder sowas für Wind?
Genau, eine Wetterstation habe ich auch, wobei ich sagen muss, die habe ich mehr aus Spielerei. Ganz früher hatte ich eine ganz einfache Wetterstation, die halt einfach nur Temperaturen mitgelockt hat und aus der Historie raus habe ich halt die Motivation, meine Umweltdaten zu erfassen und dafür habe ich dann auch eine Wetterstation, aber es werden eigentlich nur die Daten mitgelockt und es gibt jetzt keine direkte Verknüpfung.
Mhm. Gut, der nächste Block ist dann AV bzw. Unterhaltungselektronik. Bildschirme hast du ja, haben wir direkt vor uns einen.
Genau, bei den Bildschirmen, also beim normalen Fernseher im Wohnzimmer und im Fernseher im Bett am Schlafzimmer, da habe ich keine spezielle Funktionalität, abgesehen davon, dass vielleicht der Fernseher im Schlafzimmer gar kein normaler Fernseher ist, sondern das auch über einen PC betrieben wird mit einer Satellitenkarte. Dann kann man halt auch im Bett nochmal browsen und was weiß ich, Multiscreen-Betrieb machen, wenn man zwei Sachen gleichzeitig sehen will. Oder. Was ich im Arbeitszimmer habe, ist eine ganz nette Sache. Ich habe einen Betriebsmodus, dass ich da bin. Das heißt, ich muss mich beim System anmelden, identifizieren, einloggen. Und nur dann werden die Ausgabegeräte freigeschaltet. Das heißt, um bei mir was zu sehen, muss man sich bei mir am Hausautomatisierungssystem erstmal anmelden, denn vorher gibt es kein Bild.
Also auch gar nicht am Rechner sozusagen.
Genau.
Der Rechner und das Hausautomatisierungssystem sind total integriert sozusagen, ist eigentlich eins.
Genau.
Ja, das läuft auch alles auf dem Rechner sozusagen.
Ja. Achso, und noch eine schöne Sache, ich kann den Ton abstellen. Nutzen tue ich es eigentlich nie, aber es ist, es gibt einen speziellen Modus, also die gesamte Steuerung ist so ein bisschen modusbasiert. Und wenn ich krank bin, zum Beispiel, bin so ein bisschen Migränepatient, dann will ich manchmal kein Licht haben und schon gar kein grelles Licht und möchte auch nicht das Brummen von den ausgeschalteten Boxen haben. Und dann gibt es halt wirklich eine Steckdose, die komplett die Audiogeräte abschaltet.
Ja. Leinwand haben wir vorhin gesehen. Gibt es dann auch einen Projektor dafür?
Genau, es gibt einen Projektor, mit dem kann ich halt ganz normal Filme schauen. Aber das ist nicht direkt mit der Hausautomatisierung verbunden. Muss auch sagen, ich komme viel zu selten dazu. Also es ist ein toller, teurer Beamer. Aber ich glaube letztendlich, mittlerweile habe ich ihn 12 Jahre. In der Summe habe ich vielleicht 20 Filme geschaut.
Das heißt, wenn du was sehen möchtest, dann nimmst du meistens den Fernseher dafür her.
Dann nehme ich meistens den Fernseher. Also gerade Dachgeschosswohnung und Sommer. Der Beamer hat auch viel Abwärme. Also ab Juni bis September kann man eigentlich einen Beamer in der Dachgeschosswohnung nicht sinnvoll betreiben. Es ist ganz cool, wenn man sagt, man hat mal Party und man will mal irgendwie Urlaubsbilder zeigen oder ist mal mit Freunden und macht halt einen Videoabend. Dann mache ich das schon mal ganz explizit. Aber ansonsten, ich muss sagen, für mich persönlich, ich sitze dann mehr am Schreibtisch und da läuft eh irgendein normaler Monitor mit Fernsehen. Da nutze ich es im Wohnzimmer gar nicht.
Ja. Und der Projektor hat dann wahrscheinlich auch noch keine Schnittstelle oder ja, vielleicht serielle oder sowas. Aber hattest du, wie gesagt, hast du nicht integriert?
Genau, da ist momentan nichts dabei.
Ja. Lautsprecher hast du hier irgendwie überall eingebaut oder nur
also die am Rechner? Ich habe im Wohnzimmer so ein 5.1 Teufelsystem, was quasi in allen Ecken des Wohnzimmers steht. Und im Arbeitszimmer habe ich so ein einfaches Stereosystem mit Subwoofer. Und ja, das war es schon, weil letztendlich der Ton bei mir eh immer von einem Computer kommt.
Ja.
Sind halt meine Audiogeräte an sich sehr dumm.
Das heißt, benutzt du es dann zum Radio hören oder benutzt du es eher nicht? Oder?
Ja, also ich habe quasi einen Monitorumschalter am Fernseher und an dem Audiosystem, also das, was man eigentlich so vom Arbeitsplatz, vom Schreibtisch kennt. Und damit kann ich zwischen verschiedenen Quellen, also zwischen dem Laptop, zwischen dem Satellitenreceiver und zwischen einem DVD-Player, also ein Rechner mit DVD, der auf der anderen Seite steht, da hinten im Regal, der ist jetzt momentan versteckt, kann ich quasi hin und her schalten und dementsprechend halt auch die Audioquelle auswählen, die dann das Audiosystem ansteuert.
Aber das ist es auch wieder remote steuerbar oder?
Nee, das ist direkt ja. Anklickbar.
Okay, Mediensteuerung hast du dann, das ist ja das Ding. Telefon, vermute ich mal, dass hier irgendwo rumsteht. Das ist die Fragen sind halt so gebaut, dass sie auf alles Mögliche passen. Nicht nur auf Einfamilien, eine Dreizimmer- oder Zweieinhalbzimmerwohnung. Türsperranlage hatten wir, ist aber wahrscheinlich auch nicht integriert, oder?
Die ist nicht integriert. Ich wollte es mal machen, aber da ist das Problem, das ist so ein spezielles Siedlersystem. Das heißt, ich könnte das dann noch nur an meiner Endgerätestelle mit dran binden. Und das hat sich dann doch nicht gelohnt.
Ja, das ist einfach finanziell sozusagen.
Ja, also auf der einen Seite, ich kriege keinen Besuch, der nicht abgesprochen ist. Lass auch keinen rein, wenn sich keiner anmeldet. Dementsprechend habe ich eigentlich diese Funktionalität, dass ich gegensprechen muss, nicht. Und das Einzige, was halt sonst interessant wäre, ist, hat jemand geklingelt, wenn ich nicht da war? Also quasi ein Klingelrekorder. Aber letztendlich, was bringt es mir zu wissen? Da hat jemand die letzten 3 Tage versucht, mich zu einer Zeit zu erwarten, wo ich nicht da war. Habe ich dann auch nichts von. Nee. Und es gibt keine automatische elektronische Tür. Also es wäre natürlich cool, wenn der Postbote kommt, also der Paketdienst, und sagt, ich habe ein Paket für Sie, klingelt, kommt dann letztendlich am Handy an und ich kann dann vom Handy aus sagen, ich mache die Tür auf. Soweit bin ich technisch noch nicht.
Also sagen, dass er es Ihnen in den Haus vorstellt, das Paket.
Genau, also das Schöne ist, hier in dem Gebäude sind unten eine Reihe von Firmen dran und die nehmen dann für mich die Pakete an. Dementsprechend habe ich auch gar nicht so die Notwendigkeit, dass ich die Tür aufmachen muss. Der Paketdienst ist eh zu voll, in den 2. Stock hochzulaufen. Der gibt die dann eh meist unten bei den Firmen ab.
Mhm. Du hattest ja vorhin gemeint, du bist manchmal hier, manchmal machst du Homeoffice sozusagen, manchmal machst du draußen. Planst du sowas mit dem Kalender, dass man auch an dein Smart Home System anbinden könnte? Oder ergibt sich das eben mehr spontan?
Kalender meinst du Kalenderfunktionalitäten?
Genau.
Das war mal ein Bastelprojekt von mir. Ich muss gestehen, ich bin so aus der Windows-Fraktion. Ich bin sehr Outlook-affin. Und was ich mal eine Zeit lang hatte, ist, dass bei Outlook kann man ja einstellen, um wie viel vorher man vor einem Termin informiert wird, dass ich quasi im Outlook das so eingestellt habe, dass ich morgens geweckt worden bin, 1,5 Stunden, bevor halt der erste Termin war. Und dass abends die Wohnung sich in einen Ruhezustand versetzt hat, nachdem der letzte Termin vorbei war. Das ist aber dann letztendlich doch auch ein bisschen schwierig zu pflegen gewesen. Und wenn man dann mal morgens einen Termin doch nicht eingetragen hat, hat einen halt das System nicht geweckt und man wusste nicht, was ist jetzt. Und letztendlich ist dann doch eine richtige Uhr viel entscheidender, als zu gucken, was ist jetzt der letzte aktualisierte Outlook-Eintrag von verschiedenen Outlook-Kalenderkonten.
Ja.
Aber zeitlich habe ich das mal versucht, intensiver zu betreiben, also wirklich die Steuerung auch kalenderabhängig zu machen, also wirklich von den persönlich eingetragenen Terminen.
Was hast du jetzt, einen dedizierten Hardware-Wecker? Oder?
Jetzt habe ich den Luxus, dass ich kommen und gehen kann, wann ich will. Was ich im Winter typischerweise noch habe, aber das ist eine reine Zeitsteuerung, da geht bei mir so eine Lavalampe im Schlafzimmer an, dann weiß ich so, jetzt ist Bettgehzeit. Ich bin auch jemand, der gerne früh und gerne ins Bett geht und das, man hört dann so vom Relais das Klicken, die Lavalampe geht an und sagt einem, du könntest ja jetzt mal ins Bett gehen und das ist so ein ganz, ganz nettes Signal. Also das ist sehr, sehr freundlich und wenig aufdringlich.
Ja. Der nächste Block dreht sich über Security, also ja, hast du hier eine Alarmanlage oder sowas?
Ja, das wird auch von der Hausautomatisierung gesteuert. Es gibt einmal eine Art Überwachung. Ich habe ja gesagt, dass ich mich einloggen muss. Da gibt es verschiedene Level. Einmal ein Level, um quasi die PCs freizuschalten, damit ich da am PC arbeiten kann. Kann aber auch sagen, dass ich quasi die Wohnung scharf schalte in verschiedene Zonen. Also auch wenn es nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist, ja, wenn man schon die Möglichkeiten hat, hat man es in Zonen und Level eingeteilt.
Was ist der Unterschied zwischen Zone und Level?
Also die Zone ist die Zone, für die die Alarmaktivität gilt. Also manchmal habe ich so, dass ich zum Beispiel Haushaltshilfe, die hat einen Schlüssel, die kommt rein, die darf im Wohnzimmer und in der Küche arbeiten, aber mein Arbeitszimmer ist tabu. Das heißt, ich kann die Zone Wohnzimmer freischalten, die Zone Arbeitszimmer aber scharf schalten. Und das Level ist dann, was ich haben möchte. Also im Normalfall ist die Alarmanlage nicht immer an, weil es halt auch ein bisschen aufwendig ist, es immer zu pflegen und richtig zu bedienen. Dann gibt es den nächsten Modus, also es gibt aus, deaktiviert, es gibt den Modus, ich bin da und es sollen halt Komfortfunktionen gemacht werden, also dass die Bewegungsmelder halt die Lichter einschalten. Dann gibt es den nächsten Modus, wenn ich nicht da bin und komme, ohne mich anzumelden nach einer gewissen Zeit, dann gibt es so eine Warnung. Das heißt, wird der PC zum Beispiel nicht freigeschaltet, es wird ein Logbucheintrag gemacht, ich glaube, es wird mir eine SMS gesendet und ich habe auch ganz viele Kameras hier. Dann werden die Kameraaufnahmen weggesichert und dann gibt es das nächste Level, dass ich dann halt wirklich sage, da soll ein Alarm losgehen. Das heißt, da werde ich dann auch wirklich angerufen und dann wird es auch hier laut in der Wohnung und dann gehen auch Lichter an. Und dann gibt es noch quasi den dritten Modus, das ist so der Sabotagemodus, wenn also jemand reinkommt und dann quasi das erste Alarmlevel auslöst und dann auch noch Dinge macht, die man in diesem Zustand nicht machen sollte, also spezielle Schubladen öffnet, wo ich sage, da sollte man normalerweise nicht ran, ohne sich zumindest eingeloggt zu haben, dann kann sie halt richtig böse werden, die Wohnung.
Das heißt, Bewegungsmelder hast du noch zusätzliche, die sogar nicht das Licht schalten, sondern nur für dieses Alarmding da sind, hier im Küchen-Wohnzimmer.
Ja, es lässt sich nicht immer so wirklich sagen, wofür jetzt eine Komponente genau da ist. Es kommt halt auf den Modus drauf an.
Ja.
Also ich habe auch noch einen besonderen Modus. Ich kann quasi über einen Knopf an der Tür meine Server zum Runterfahren forcieren, sodass dann die verschlüsselten Festplatten auch verschlüsselt sind. Das ist auch noch eine praktische Komfortfunktion. Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, aber das ist ein Hardware-Schalter, denn da habe ich der Funktechnik dann doch nicht getraut. Es gibt auch eine Möglichkeit, die Rechner unbrauchbar zu machen.
Ach ja. Hast du dann für die Schubladen dann irgendwelche Read-Kontakte verbaut oder an den Fenstern auch oder ist es rein auf Bewegung?
Das sind dann so Read-Kontakte oder zum Teil auch einfach Mikroschalter.
Okay, jetzt habe ich noch so einen Rauchmelder.
Rauchmelder gibt es auch, genau. Die sind noch nicht verbunden. Die habe ich gekauft zu einer Zeit, wo es für das System, was ich hatte, noch keine kombinierten Rauchmelder gab, die sich dann an der Zentrale gemeldet haben. Aber bei Gelegenheit werde ich das vielleicht mal austauschen.
Das heißt, die sind dann auch nicht miteinander verbunden oder sowas?
Verbunden sind sie, glaube ich, miteinander.
Über Funk?
Nee, sind sie doch nicht. Neulich, als sie durch die Nebelmaschine ausgelöst haben, sind sie einzeln angegangen. Also es gibt einen in der Küche, es gibt einen im Wohnzimmer und weil ich halt die Rechner auf dem Dachboden habe und das natürlich eher der neuralgischste Punkt ist, gibt es auch noch einen Rauchmelder auf dem Dachboden.
Okay, das heißt im Prinzip, ja, Dachboden ist dann eigentlich sozusagen der dritte Raum als Lager, wobei es ja immer nicht als Zimmer gezählt wird.
Genau, also das ist eigentlich nur so ein Serverabstellraum, da sind so Router, Switches, eine speziell gesicherte Festplatte und drei Rechner.
Ja. Gut. Ja, und dann habe ich noch so eine Frage, wie viel hält sich das System im Brandfall? Das war eigentlich für so Hotels oder Unis oder so gedacht, wo dann halt einfach, wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann alle Lichter angehen. Hast du
Also wenn es brennt, dann sollte er mir eine SMS schicken und ich weiß nicht, ob das noch drin ist, weil ich mit Kameras sehr viel experimentiere, weil ich ja im Bildverarbeitungsbereich tätig bin. Es gibt ein spezielles Programm, wenn das laufen sollte, dann würde es mir auch den Videostream schicken. Also es schickt mir dann einen Link und wenn ich dann drauf klicke, kann ich halt sehen, wie es brennt.
Und das wird festgestellt durch den Temperaturanstieg oder?
Nee, also der stimmt, wir haben einmal auf den Dachboden nochmal zusätzlich zu dem Brandmelder, dem nicht gekoppelten System Temperatursensoren. Und in den Kameras habe ich quasi auch Funktionalitäten, wo ich gewisse Überwachungsfunktionen habe. Also auch die Kameras kann ich als eine Art Bewegungsmelder nutzen oder auch als Rauchmelder.
Okay, das heißt, die merken einfach den Temperaturanstieg und sagen dann, ja,
es ist Ja, die sehen halt, es ist neblig, ich sehe kein Bild mehr, es wird unscharf und
Ach, und das zählt dann auch als Rauchmelder, interessant.
Genau.
Gut, Zugangskontrolle, also Deine Eingangstür, ganz normal analoges Schloss, sozusagen
genau, ganz mechanisch. Normal analoges Schloss.
Ja, dann kommen wir zu den Zählern. Zählst du deinen Strom digital?
Ich habe für meine Server einen Stromzähler, habe ich, glaube ich, installiert, schon seit Jahrzehnten nicht mehr drauf geschaut. Letztendlich kriegt man über die Stromabrechnung mit, dass es zu viel ist. Man entscheidet sich dann aber doch weniger, die Sachen abzuschalten, sondern akzeptiert es, sodass ich eigentlich kein aktives Monitoring betreibe. Und das ist auch ein Zähler, der jetzt nicht mit dem PC gekoppelt ist, sondern der hat halt so ein Display und da könnte man drauf schauen, wenn man Freude hat.
Wasserzähler ist wahrscheinlich unten im Keller, gehe ich mal davon aus.
Genau, aber davon kriege ich nichts mit.
Ja. Gas hast du hier wahrscheinlich gar nicht, Heizung, sitzt da so ein Heizkosten.
Genau, also es gibt so einen Heizkostenzähler und der wird einmal im Jahr abgelesen.
Ganz klassisch analog mit so Stäbchen oder ist es die elektronische?
Es ist wohl ein elektronischer mit so einem Display.
Ah, okay. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwo im Flur so eine Zentrale, die es dann einsammelt oder so. Oder kommt
da jemand vorbei? Der kommt zu jedem Heizkörper.
Und schaut, was da drauf steht.
Ich glaube, er schreibt die Zahl auf, ja, das kann sein.
Okay. Gut, hast du deine Küche und Küchengeräte, also Herd, Kühlschrank, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Haarföhn oder sowas irgendwie an dein Smart Home mit angebunden?
Nein, noch nicht. Also ich plane einen Niedertemperaturofen mir zu machen, wo ich mal halt Fleisch auch exakt auf 70 Grad oder 75 Grad halten kann, aber das wird dann wahrscheinlich nicht mit dem Smart Home verbunden, sondern das ist dann wirklich eine Closed-Loop-Regelung.
Ja. Was planst du denn sonst noch so an dem bestehenden System zu ändern? Oder was sind wo bist du unzufrieden?
Also es ist
was möchtest du dir noch anschaffen?
Es ist eine ständige Baustelle. Eigentlich bin ich vollauf damit beschäftigt, alles am Leben zu halten. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne haben würde. Also so eine automatische Identifizierung über das Mobiltelefon. Das heißt, wenn ich in der Bluetooth-Reichweite bin, dass ich über mein Handy identifiziert werde und dass dann das nächste Level freigeschaltet wird. Das fände ich cool. Auch die Steuerung von den Leinwänden als Jalousie fände ich einfach interessant. Nicht, dass es irgendeinen praktischen Nutzen bringen würde. Ja, und ansonsten sind es weniger die eigentlichen Endgeräte, sondern es sind dann mehr Softwarefunktionalitäten, wo man sagen könnte, in der Kombination könnte man noch das und das machen und das könnte man wieder in einen neuen Modus machen. Achso, eine Sache fällt mir vielleicht noch ein, die Bewässerung. Ich habe einen Wassersensor, den habe ich zwar gekauft, aber noch nie aufgebaut. Bei mir, bei den Pflanzen, liegt zumindest ein Bewässerungsschlauch. Ich nutze den nicht, wenn ich da bin, weil es ist halt doch sehr diffizil. Jede Pflanze braucht irgendwie unterschiedlich. Und das Problem ist, dass der Wasserdruck ganz vorne, wo die Pumpe ist, ist recht hoch. Da kommt viel raus. Und ganz hinten am letzten kommt dann nur noch wenig raus. Ich nutze es typischerweise dann, wenn ich länger weg bin. Ich war jetzt letzten Sommer 8 Wochen in den USA. Da ist natürlich so ein Bewässerungssystem cool. Allerdings habe ich da sehr auch davon profitiert, das Ganze übers Internet fernsteuern zu können und nicht die vorprogrammierten Zeiten nur nutzen zu können, denn da waren heiße Tage und mit meinen Webcams konnte ich dann sehen, oh, da wird schon einiges gelb, da muss man mal reagieren, da muss man nochmal 10 Minuten nachpumpen.
Dass das heiß war, hast du wie festgestellt?
Indem die Pflanzen gelb wurden.
Okay. Du hast einfach mal reingeschaut, das haben jetzt nicht, du hast kein Programm geschrieben, was die Pflanzenqualität denn.
Nee, das noch nicht, aber das fände ich natürlich nochmal spannend, weil es halt auch eine Bildverarbeitungsaufgabe wäre, ja. Dass man wirklich am Aussehen der Pflanze vielleicht detektieren könnte, wie es ihr geht. Also gerade so Sachen wie Basilikum, der lässt ja schon nach 6 Stunden kein Wasser mehr die Ohren hängen, als wird er sofort sterben. Und sobald er dann wieder Wasser kommt, nach 20 Minuten geht er wieder hoch. Krass. Also das wäre schon ganz spannend. Nur das Problem ist, letztendlich müsste dann die Kamera sehr genau positioniert sein. Ja. Und der Basilikum müsste halt auch da stehen, wo er stehen soll. Und man kann dann nicht mal kurz sagen, oh, jetzt räume ich mal den Basilikum vom Fenster. Ich will die Fenster putzen oder Fenster kippen. Und was halt auch ganz wichtig ist, die Lichtverhältnisse müssen immer gleich sein. Und da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die ich hier habe mit Lichtreflexionen bei Sachen, die ich über die Kamera steuere. Denn wenn jemand im Nachbarhaus sein Fenster aufmacht und es gibt so einen Lichtschatten, der hier einmal durch die Wohnung schwenkt, dann passieren die unangenehmsten Dinge.
Ja. Dann kommen wir ja mal zur bestehenden UI. Oder allgemein, du setzt hier FS20-Komponenten ein?
Genau, hauptsächlich.
Okay. Das UI, das wir vorhin schon so ein bisschen gesehen haben, ist das was, ein Off-the-Shelf-Product oder ist das mehr so was Selbstgeschriebenes?
Also bei diesem FS20 gibt es eine ganze Reihe von Standardkomponenten. Also es gibt so Stehlampen und Lampen und Schalter, die standardmäßig dabei sind, aber man kommt ganz schnell in den Bereich, wo man sagt, also die Lampe sieht A nicht so aus wie meine Lampe und B habe ich dann halt auch noch Komponenten, was weiß ich, nehmen wir den Toaster, ist halt kein Toaster-Icon mit dabei oder ich habe halt meine Disco-Lampe an der Decke, gibt es halt kein Icon für die Disco-Lampe, muss man sich dann halt entsprechend selber machen.
Aber die Software, die wir jetzt hier sehen unter Windows, das ist so das Standardding, was bei FS20 damals dabei war, als du damit angefangen hast.
Genau, also die Software an sich ist der ganz normale Standard. Das Einzige, was man halt customized, sind die Icons oder Bilder und natürlich die Funktionalität dahinter, also die Verknüpfung. Ich habe für die Kameraanbindungen auch eine Möglichkeit, hier über Skripte zu arbeiten und zu interagieren. Allerdings ist das ein bisschen fehleranfällig. Also wenn das Skript nicht richtig startet oder gerade bei Kameras, die verhalten sich halt nicht immer so hundertprozentig sauber, wie es sein soll. Das ist immer so ein bisschen Fehlerfall. der auftreten kann. Aber man hat zumindest die Möglichkeit. Also man kann über Scripting zusätzlich Programme aufrufen und Parameter rausgeben, als auch von anderen Programmen Parameter empfangen.
Wenn du das jetzt auf deinem Android-Tablet öffnen möchtest, machst du dann auch einen VNC-Client auf oder hast du da eine Web-Oberfläche auch noch?
Also es gibt eine Web-Oberfläche, die habe ich auch mal gehabt und genutzt. Das Problem ist, dass das jetzt momentan auf meinem Server ist und der Server ist relativ nah am Internet dran. Und dann die komplette Steuerung als HTTP-Port offen zu haben, der nicht passwortgeschützt ist, das war mir ein bisschen zu blöd. Und da habe ich gesagt, eigentlich die Funktionalität, die ich haben will, ist ja gegeben. Und ich kann mit TeamViewer, mit Remote Desktop, mit VNC, mit den gängigen Dingen mich auf dem PC aufschalten. Das nutze ich eh schon relativ häufig. Warum soll ich jetzt noch irgendein Web-Frontend programmieren und entwickeln? Das war mir dann einfach der Aufwand zu groß.
Das heißt, benutzt du es dann, also auch wenn du es mit deinem Smartphone remote zugreifen möchtest, auch per VNC dann sozusagen da drauf? Oder wie oft machst du, wie oft benutzt du nicht deinen Laptop, deinen Rechner, um es zu steuern?
Na, das Schöne ist ja, dass man es eigentlich gar nicht benutzt. Also eigentlich ist man in der Wohnung und die Wohnung kümmert sich um alles. Man braucht es halt dann, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ich halt eine Sondersituation habe, wo ich jetzt auf irgendetwas schalten möchte oder gehen möchte, was nicht der gängige Weg ist.
Was ist denn so ein Standard, das Use Case, das ist richtig Wort dafür? Also wenn du jetzt in deine Wohnung reinkommst nach dem Arbeitstag, du sperrst die Tür auf, was machst du dann?
Ich sperre die Tür auf, dann geht schon mal, wenn es dunkel ist, und ich glaube, das wird über die Zeit gemacht, im Flur das Licht an. Das ist schon mal ganz nett. Das heißt, ich stehe nicht in der dunklen Wohnung. Und dann habe ich so 30 Sekunden Zeit, mich bei der Wohnung anzumelden. Das heißt, es gibt dann eine Knopfkombination, die ich drücken muss, damit der sagt, ich bin jetzt da und das ist akzeptiert. Und dann kann ich quasi in die verschiedenen Räume gehen und die Lichter gehen typischerweise automatisch an. Außer die ich halt nicht automatisch haben möchte, sondern die ich halt manuell steuern möchte, weil es halt auch manchmal ein bisschen blöd ist. Du stehst abends aus dem Bett auf und willst nochmal auf Toilette und mit jedem Schritt geht ein weiteres Flutlicht an und strahlt dir ins Gesicht. Das ist dann auch nicht optimal. Ja. Das nächste, was ich dann mache, ist, dass ich bei mir an den Arbeitsplatz gehe und da muss ich mich dann auch quasi wieder mit einer Tastenkombination anmelden, damit die Geräte dort freigeschaltet werden. Da muss ich auch sagen, das hat einen leichten Energiespareffekt auch gehabt, denn es sind halt doch einige Geräte und Komponenten im Arbeitszimmer, die halt Strom ziehen. Und so ist es halt ein Knopfdruck und man verlässt die Wohnung und das Zeugs ist aus. Ja, und ansonsten war es das eigentlich? Achso, vielleicht eine Sache, die ich im Sommer manchmal nutze. Ich habe mein Fahrrad unten im Hof stehen und es gibt auch noch so einen Erschütterungsalarm, so einen Sensor, und den hänge ich manchmal in mein Fahrrad mit rein. Das heißt, wenn sich jemand am Fahrrad was zu schaffen macht, dann kriege ich hier so eine Akustikmeldung. Es gibt so einen Akustiksignalgeber, der hängt hier irgendwo rum. Da kann man bis zu 10 Texte aufsprechen und je nach Aktion kann man die dann halt auslösen. So ist es halt auch, wenn ich reinkomme und der Alarm an ist oder die Wohnung scharf geschaltet ist. Mal ist sie nicht. Und damit man es halt nicht vergisst, sagt die so, du hast jetzt die 30 Sekunden Zeit, der Alarm ist scharf. Und wenn ich mich dann angemeldet habe, weil es sind ja alles ungesicherte Funksignale, das heißt, es kann auch mal ein Signal nicht ankommen beim Server, sagt er mir halt, wenn das Login erfolgreich war, dass ich jetzt in der Wohnung bin, wenn mein Dachboden Übertemperatur hat oder brennt, dann sagt das auch die Akustikausgabe oder wenn mein Fahrrad sich bewegt.
Okay. Dann gehst du irgendwie schlafen? Musst du dann irgendwo sagen, jetzt gehe ich schlafen? Oder stellst du das auch fest, indem du ein gewisses Licht anschaltest?
Also einmal gibt es diesen netten Hinweis, dass ich jetzt schlafen gehen sollte. Und dann gibt es halt einen Knopf, den ich drücken kann, damit die Lichter ausgehen und ich mich quasi vom Arbeitsplatz abmelde und da auch die Monitore ausgehen.
Und das Bett ist ja eh dann direkt daneben, das heißt, da muss man auch nicht mehr rumgehen. Wenn du dann aufs jetzt doch nochmal aufs Klo musst, dann
Ja, dann typischerweise mache ich die Lichter im Wohnzimmer und im Schlafzimmer manuell an, nur im Bad und im Flur geht das Licht automatisch an.
Okay. Ist es dann irgendwie nachts auch absichtlich ein bisschen dunkler oder sowas?
Ich kann das einstellen. Also ich habe im Flur eine Lampe, aber im Bad habe ich zwei oder drei getrennt steuerbare Lampen und dann geht halt erstmal nur eine an. Und die kann ich dann halt auch von Fall zu Fall unterschiedlich einstellen. Im Sommer habe ich das Gefühl, da mag ich die Lampen eher etwas heller, weil es eh schon draußen hell ist. Und wenn man durchs halbhell dustere Wohnzimmer läuft und kommt dann ins Bad, das Licht geht an und es ist dunkler als im Wohnzimmer, dann fühlt man sich irgendwie doch nicht richtig wach und im Aufstehmodus. Das heißt, das kann ich da unabhängig etwas steuern. Und gerade auch für Gäste ist es halt so eine Geschichte. Es gibt ja Schlafzimmer und Arbeitszimmer ist ein Raum, aber auch das Wohnzimmer, was teilweise Gästezimmer ist und Küche und Flur ist ein Raum, was dazu führt, wenn ich den Bewegungsmelder für den Flur anhabe und meine Gäste drehen sich auf dem Sofa im Wohnzimmer einmal um, geht halt das Flurlicht an.
Ja.
Und das ist halt sehr nervig. Das heißt, es gibt dann auch nochmal einen Gästemodus, wo ich solche Funktionalitäten ausschalten
kann. Okay, aber den setzt du dann explizit sozusagen?
Den setze ich dann explizit. Genauso wie ich dann halt auch mit dem Knopf die Zerstörung meiner PCs deaktiviere, wenn ich Gäste da habe. Nicht, dass die versuchen, das Badlicht auszumachen und haben dann irgendwann doch die blöde Tastenkombination erwischt, dass meine Server in die Luft fliegen.
Ach ja. Dieses Modus-System da, ist das auch in diesem FS20 UI mit eingebaut oder hast du das noch dazu gemacht?
Das ist quasi manuell gebastelt. Man kann in diesem FS20 quasi Dummy-Komponenten anlegen. Also ich sage, da ist jetzt ein Knopf, obwohl da eigentlich physikalisch gar kein Knopf dahinter ist. Und dann kann man diesem Knopf irgendwelche Aktionen zuweisen. Und letztendlich ist das so eine Art Statusliste. Also es gibt jeden Status nur einmal und ich kann dann halt bei den entsprechenden Aktoren abfragen, welcher Status ist jetzt und in einem Status machst du halt, in dem anderen Status machst du halt ja. Nicht.
Und da kann immer nur ein Status gleichzeitig da sein.
Genau.
Okay, und da haben wir im Prinzip hier jetzt normal, Gäste, krank, Urlaub, Feuer, Notaus, Übertemperatur, ASS.
ASS ist so ein spezieller, ja, wie soll man sagen, abhörsicherer Modus. Da geht das Audiosystem an, sodass man nicht unbedingt alles hören kann. Und es werden die Netzwerkverbindungen gekappt und es werden einige Rechner abgeschaltet, denen ich nicht so ganz traue.
Dann noch Alarm, Testmode und Manuell.
Genau.
Gut, braucht man zu einem typischen Tag noch was? Also wenn du die Wohnung verlässt, ist da noch irgendwas erwähnenswert?
Nee, es gibt die Möglichkeit, wenn ich zur Tür rausgehe, einen Knopf zu drücken, um alle Lichter zusammen automatisch auszuschalten. Aber irgendwie ist man dann doch klassisches Gewohnheitstier und macht sie manuell vorher aus. Ja, ansonsten nee, ansonsten gibt's nichts, was so der typische Anwendungsfall ist. Also manchmal sagt man sich halt abends, ich möchte jetzt irgendwie eine spezielle Lichtstimmung haben, was man sich dann halt einfach einstellt. Oder es gibt
kann das System ziehen, also Lichtszenen oder sowas?
Nicht explizit als vordefinierte Szenen, aber ich kann mir natürlich über meine Farben von den Lichtern das einstellen, was ich haben möchte. Und es gibt so eine Art Abwesenheitssimulation, das heißt, wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich auch typischerweise die Pumpen an für meine Pflanzen, dass die automatisch bewässert werden. Das ist in diesem Urlaubsmodus. Dann geht abends manchmal sporadisch das Licht an. Was haben wir noch so im Urlaubsmodus? Dann ist typischerweise die Alarmanlage scharf. Ich glaube, eine Information, wenn auf dem Dachboden was ist, wird nochmal extra als E-Mail geschickt. Ja, solche Geschichten.
Würdest du dir dann in der Zukunft noch irgendwie so ein Tablet oder sowas an die Wand hängen, mit dem du so das Zeug steuern könntest? Oder ist es einfach nicht relevant, weil eh alles automatisch geht?
Ich habe das manchmal, dass ich momentan einfach einen PC mir irgendwo hinstelle, wenn ich was steuern will. Mit dem Laptop könnte ich mir das auch vorstellen.
Ja. Wo siehst du denn momentan, also du meinst ja vorhin, ja, man muss sich immer drum kümmern und so, aber wofür siehst du denn im UI-Verbesserungsbedarf? Also bist du so mit diesen Icons da zufrieden, weil es eh nur du da draufdrücken musst und sich dann niemand anders zurechtfinden muss, oder?
Also das mit der UI geht eigentlich auch, wenn die ganze Programmierung und die Oberflächenerstellung manchmal ein Krampf ist. Eine Sache, die halt wirklich, wirklich, wirklich nervt, ist halt, dass das System nicht redundant ausgelegt ist. Das heißt, du kannst einen Befehl senden und weißt halt nicht, ist er angekommen. Es gibt, das ist ja alles so 433 Megahertz Standard und der ist jetzt auch in den Innenstädten nicht komplett frequenzleer. Es gibt also so ein paar Lichtschalter, wo ich weiß, also mit einmal drücken typischerweise geht der noch nicht an. Da muss ich so klick, 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 dreimal drücken. Und wenn auf dem Server im Hintergrund das Wochenbackup läuft, dann funktioniert eh alles ein bisschen verzögert. Also da gibt es dann so manchmal die Situation, dass wenn man alleine ist, hat man nicht so viele Aktionen, dann passiert nicht so viel auf dem Funknetzwerk. Aber wenn man jetzt Gäste da hat und quasi jeder Bewegungsmelder so im 10-Sekunden-Takt irgendwas tut, beschweren sich schon manchmal die Gäste, dass das Licht im Badezimmer halt um 30 Sekunden verzögert angeht.
Ja.
Das ist halt saublöd. Das sind aber nur die Inconvenience-Sachen. Was halt wirklich richtig böse ist, ist, wenn ein Aktor einen Befehl denkt zu empfangen oder etwas empfängt, obwohl nichts da ist. Also gerade so bei diesen Sicherungsgeschichten der Server. Du möchtest halt nicht, dass deine Server einfach mal ausgeschaltet werden, weil halt da jetzt irgendwie das falsche Funkprotokoll vom Nachbarn durch die Gegend geschickt worden ist. Das heißt, da habe ich an manchen Stellen doch einen recht erheblichen Aufwand getrieben, die Lücken des Systems so zu monitoren, dass es für mich vertretbar ist. Also auch gerade diese Wasserpumpe, wenn man 8 Wochen im Urlaub ist, dann hat man so um die 200 Liter Wasservorratsgefäß, was man über die Pumpe dann an diese Pflanzen gibt über 8 Wochen. Du möchtest aber nicht, dass jetzt, weil der Nachbar das gleiche System hat und halt den Sender auf der gleichen Adresse hat, auf einmal innerhalb von einem Tag deine Pflanzen geflutet werden mit 200 Litern Wasser und deine Wohnung unter Wasser steht. Das sind halt Sachen, die es letztendlich zu einem reinen Bastelprojekt machen. Also es ist nichts, wo ich mich wirklich im Leben 100% drauf verlassen würde.
Würdest du jetzt wieder FS20 nehmen oder lieber das, ich glaube, das neuere heißt Tomatic, was dann auch einen Rückkanal hat und so ein bisschen Verschlüsselung?
Was bei dem FS20-System halt wirklich cool ist, du kriegst halt Gott und die Welt. Und wenn du halt Bastelgeek bist, kannst du halt alles basteln und alles machen. Deswegen selbst im Moment würde ich sagen, ist das immer noch das System, wo ich die größte Bandbreite an Spielmöglichkeiten habe. Und die Komponenten sind noch halbwegs günstig. Das ist halt bei den anderen Hausautomatisierungssystemen, die qualitativ doch eine Ecke besser sind, geht es dann halt schon relativ schnell ins Geld. Und ich habe bei mir in der Wohnung, ich glaube, 40 Steckdosen, die schaltbar sind. Ich habe 8 Bewegungsmelder. An Tastern geht sicherlich an über 100. Und wenn du das mit einem professionellen System machst, dann bist du halt schnell mal 10.000 Euro los. Ja. Und da lohnt sich's nicht. Also da ist dann der Return on Invest einfach nicht da. So sage ich mir, das ist ein Hobby und ich kann immer mal eine Komponente dazu kaufen, wenn ich sage, jetzt habe ich mal Lust, was zu basteln.
Ja. Und so ein Mischsystem ist momentan mit deinem System dahinter nicht so einfach möglich, sozusagen. Dass du sagst, bei der Wasserpumpe, da wo ein bisschen mehr los ist, wenn die Ausversehen angeht, nehme ich halt jetzt mal das teurere und beim Licht, das ist halt dann nur ein und das brennt dann nicht sozusagen. Da kann ich ja das alte System lassen oder sowas.
Also die Kopplung von unterschiedlichen Systemen ist eh schon ein großer Hemmschuh. Das ist eh schon schwer. Also einmal bei der Temperaturerfassung. Also ich habe dieses WS300, das ist auch von ELV, so ein Wettersystem. Da sollte eigentlich die Integration doch relativ einfach sein, hat sich aber doch bei mir als ein bisschen problematisch dargestellt, sodass ich das momentan eigentlich als Standalone betreibe. Die nächste Geschichte ist meine Kameras. Die werden mit meiner eigenen Bildverarbeitungssoftware betrieben. Das heißt, das ist auch noch so ein Stück, was quasi interagiert mit dieser ELV-Software. Und je mehr unterschiedliche Dinge man hat, zu so unmöglicheren Zuständen kommt man. Deswegen versuche ich es so simpel wie möglich zu halten und würde mich momentan nicht trauen, noch einen anderen Hersteller mit ins Boot zu holen, weil ja, okay, einfach der Aufwand zu groß
ist. Hersteller wäre in dem Fall der gleiche sozusagen. Aber, ist ja alles in ELV, aber ja, andere Software und oder dann halt ja diese übergreifenden Systeme sind halt meistens irgendwie von anderen, komplett anderen Herstellern wie dann, ja. Oder Open Source. Ja. Du hast da in so ein bisschen Gebäudeplan auch in diesem FS20 Windows-Software-Ding.
Genau, das ist einfach so ein bisschen die Orientierung, was wo ist. Also was bei dem System halt auch blöd ist, eine Komponente ist nicht erstmal mit einem Namen beschriftet, was manchmal ganz gut wäre, denn wenn du halt viele Komponenten hast und ziehst eine neue Komponente da irgendwo hin, du siehst halt keine Beschriftung, weißt nicht, was was ist. Deswegen war der einfachste Weg zu sagen, ich platziere die Icons so in meinem Wohnungsgrundriss, wo sie geografisch lokalisiert sind, dann kann ich es am ehesten zuordnen und am schnellsten finden.
Aber du hast da zum Beispiel nicht für alles Platz, dann gibt es unten an der Leiste und oben rechts so ein bisschen Ausweichzone sozusagen.
Genau, man kommt halt immer dazu, dass man sagt, hier noch was gebastelt, da noch was gebastelt, das ist auch nie wirklich fertig. Also eine Reihe von diesen Lichtsachen ist jetzt erst dazu gekommen, als ich meine Feier letzte Woche hatte und ja, ich bin am Überlegen, noch das ein oder andere zu kaufen. Das ist immer so, dass das im Umbruch ist. Und ich nutze das System auch für andere Sachen. Also wenn ich mal irgendwie eine Maschine von der Arbeit habe und die hat halt irgendwelche Probleme und die muss halt alle Stunde mal gestartet werden. Und wenn dann irgendwie nach 20 Minuten das grüne Licht angeht, dann muss ein Knopf gedrückt werden. Und dann macht die irgendwas und wenn die dann fertig ist, dann wird der nächste Knopf gedrückt, damit sie runterfährt. Das sind halt auch so Automatisierungen, die ich mit dem System ganz gut mache. Das heißt, ich nutze es auch als eine Art Testequipment für andere Sachen.
Okay, habe ich es nicht ganz verstanden. Also was bringst du da von Maschinen denn mit, die dann wieder Bilder kennen? Schaust du den Bilder
kennen? Ja, also wenn du einfach, sagen wir mal, eine SBS hast, die sporadisch irgendwie ausfällt, dann kann ich halt auch mit diesem System quasi eine Art Testskript schreiben, wo ich dann sage, ja, und jetzt wird das gedrückt und dann warte ich auf irgendetwas und wenn dann das passiert, dann ist gut. Wenn es nicht passiert, nach einer gewissen Zeit ist es der Schlechtfall.
Okay.
Und so kann man relativ einfach, weil alle Komponenten sind ja da, man ist dann auch so ein bisschen mit der Programmierung vertraut, die einfachen Dinge relativ schnell zusammenklicken.
Okay. Ach so, du meinst mit der Software sozusagen?
Mit der Software und
jetzt,
zum Teil lasse ich das auch in meiner Gebäudeautomatisierung dann mit drin, weil ich dann einfach sage, ich will ja jetzt hier das andere Zeugs nicht abschalten, ich will ja trotzdem noch wohnen. So baue ich mir dann halt testweise irgendwas anderes mit rein. Wichtig ist es dann natürlich, das halbwegs zu dokumentieren. Also hier ist zum Beispiel so ein Bild von so einer Kaffeemaschine. Ich frage mich eigentlich seit 2 Jahren, wozu war eigentlich diese Kaffeemaschine da? Und müsste jetzt mal in den Quellcode nachschauen, was die Kaffeemaschine eigentlich sein sollte. Wahrscheinlich war zu dem Zeitpunkt kein anderes Icon da und die Kaffeemaschine war vielleicht noch das, was am ehesten in Frage kommt. Ja.
Würdest du dir irgendwie so ein Reinzoomen in den Gebäudeplan manchmal wünschen, dass du wirklich auch Platz hast für das Zeug da jeweils hinzutun, wo es wirklich ist?
Nee, das habe ich jetzt eigentlich nicht. Also die Visualisierung reicht mir eigentlich vollkommen aus. Was man sich manchmal ein bisschen mehr wünschen würde, sind so Software-Schnittstellen. Also dass man halt über, ich sag mal, einen Webservice irgendwas machen kann oder so. Jetzt gibt es eine Programmierschnittstelle, dann kannst du natürlich einen Webservice schreiben und dann hast du das auch, aber ja, man will ja nicht alles von neu erfinden und entwickeln. Da würde man sich manchmal ein bisschen mehr Grundlagen wünschen. Was halt cool wäre, wenn diese neuen Systeme, die da kommen, wenn die sich relativ einfach auch in bestehende Systeme mit integrieren lassen könnten. Denn an manchen Stellen sage ich halt, da wäre mir so ein Rückkanal ganz lieb und da wäre ich auch bereit, für 2, 3 Komponenten ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber wenn sich das in das System, was ich habe, nicht sauber integrieren lässt, dann bringt es nichts.
Was war deine Hauptmotivation für das ganze Zeug? Beziehungsweise gab es, also du sagtest vorhin, du möchtest einfach damit spielen, das ist eigentlich mehr so ein Freizeitprojekt. Gab es dadurch jetzt auch irgendwie Kostensenkungen, weil sie da Verbrauch untergegangen ist oder sowas?
Letztendlich nein. Also die Monitore im Arbeitszimmer, ich bin halt eher ein fauler Mensch. Das ist schon ganz praktisch, dass die sich ausstellen und auch dass das Licht im Bad, dass man sich nicht drum kümmern muss. Aber letztendlich, man könnte das auch alles manuell machen, so dass es jetzt nicht wirklich eine Energiesparfunktion ist. Es ist wirklich eine reine Komfortfunktion. Ja, und die Hauptmotivation war halt, ich habe das damals schon im Hause meiner Eltern selbst gebastelt, wirklich mit allem eigener Leitung gezogen. Und das fand ich halt ganz spannend und habe halt gesagt, wenn ich schon eigenständig wohne, in meiner eigenen Wohnung, wo mir keiner reinspuckt, dann will ich natürlich auch mein Bastelprojekt haben und will das halt so machen können, wie ich es mag.
Und wer sonstiges, was man da bei der Motivation noch vergessen hat oder allgemein?
Ja, also was halt auch noch eine Motivation war, sind so ein bisschen die Sicherheitsaspekte zu sagen, ich möchte entscheiden, ob ich mich an meinem Rechner identifizieren kann. Klar, man kann jetzt irgendwie ein Windows-Logon machen, aber dem traue ich auch irgendwie allem nicht so richtig. Deswegen ist für mich die physikalische Geschichte, dass ich sage, hier bekommt keiner Strom oder ein Monitorsignal, wenn ich das nicht haben möchte, finde ich eine praktische Geschichte und auch, dass ich meine Server quasi fernabschalten kann und das von überall aus machen kann, das finde ich ganz praktisch.
Wenn du jetzt so Regeln, also so Automatisierungsregeln machst momentan, dann machst du das als Skriptsprache in dem FS20-System direkt drin.
Genau.
Würdest du da auch irgendwie, oder würdest du auch einen grafischen Regeleditor dafür benutzen wollen oder würde sie sich eher aufhalten oder?
Ich glaube, das erste System war doch sehr grafisch und ich glaube, damit bin ich nicht zurechtgekommen und letztendlich werden die Sachen dann doch so komplex, dass man es eigentlich nur in der geskripteten Variante sinnvoll machen kann. Man wird sich manchmal wünschen, dass der Editor etwas moderner wäre und nicht Groß- und Kleinschreibung an jeder Stelle anmakert oder so. Also so ein bisschen eine unterstützende IDE wäre halt cool, aber letztendlich sollte man eh so wenig damit machen, dass man in den Stellen, wo ich sage, das und das oder das und das, ist letztendlich noch eine überschaubare Funktion. Das kann ich auch manuell eintippen.
Ja. Wird das FS20-System dann noch weiterentwickelt, diese Benutzeroberfläche, die du da benutzt?
Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ein zweischneidiges Schwert. Man merkt so in den Communities, die Leute, die es haben, fragen immer wieder nach neuen Komponenten. Und das ist ja auch gar nicht direkt von ELV entwickelt worden, sondern auch von einer Zuliefererfirma von ELV. Das gleiche System gibt es auch bei Konrad, die übrigens nicht kompatibel sind in allen Stellen, aber egal. Das heißt, es tut sich da immer mal was, aber man merkt auch, dass die Firma ELV an sich jetzt versucht, die neuen Systeme so ein bisschen zu pushen. Und wenn man so in dem Katalog schaut, bis man jetzt zu diesen FS20-Geräten kommt, da muss man schon ein paar Seiten blättern. Und die neuen Komponenten, die sind halt auf der ersten Seite und so im Einlegeblatt und so. Man merkt also, dass da der Trend so ein bisschen weggehen soll. Aber man merkt auch, dass von den Komponenten es immer mal wieder was Neues gibt.
Was müsste denn passieren, dass deine Eltern auch so ein Hausautomatisierungssystem akzeptieren würden? Oder?
Ich glaube, dass die normale Anwendung, zu sagen, wenn ich Licht haben möchte, drücke ich einen Knopf, so natürlich gegeben ist für die Leute, dass nur jemand, der sich wirklich sehr technisch dafür interessiert und ein bisschen nerdig ist, sich gut fühlt, wenn er weiß, das habe jetzt nicht ich gemacht, sondern das hat ein Computer gemacht, obwohl letztendlich für mich der Aufwand so minimal gewesen wäre, dass es eigentlich kein Aufwand gewesen wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass in größeren Büros, wo man sagt, da kann ich Energie mitsparen oder ich kann Leitungs-Verdrahtungsaufwand sparen, weil ich halt nicht jedes Rollo mit einem einzelnen Kabel irgendwo in mein Bedienpanel anbinden muss, dass da Hausautomatisierung Sinn macht. Aber für den normalen Haushalt und gerade auch, wenn mehrere Leute da sind, weil man muss natürlich auch verstehen, was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Wenn da jetzt nicht nur ein Lichtschalter dran ist, sondern eine kaskadierende Kette von Aktionen passiert, das ist halt dem normalen Anwender nicht transparent. Und ich sage meinen Gästen halt einfach, drückt gar nichts. Drückt einfach gar nichts. Ihr bringt das System durcheinander, ihr kommt durcheinander. Es ist halt nicht so wie in der normalen Welt. Lebt damit so, wie es ist. Das ist für manche Leute dann auch ein bisschen Rückschritt, dass sie dann sagen, ich würde aber jetzt ganz gerne. Deswegen zum Beispiel für meine Gäste gibt es immer eine Nachttischlampe, die nicht am System angeschaltet ist, wo die Gäste entscheiden können mit dieser Nachttischlampe, damit schalte ich mir mein Licht an.
Ja.
Und da stehen die Gäste auch drauf. Das ist ihnen auch wichtig. Und ich muss auch dazu sagen, also ich hatte ja schon gesagt, manchmal geht's halt nicht. Ich habe genug Taschenlampen da an verschiedenen Stellen, dass ich auch, wenn ich nicht eins bin mit der Software meiner Steuerung, ich zumindest durch die Wohnung komme und zurechtkomme.
Ja, ich denke, für viele ist es halt auch, also ich habe zum Beispiel neulich einen Podcast von Patrick Stein gehört, der ist so ein iOS, eigentlich ursprünglich macOS-Entwickler hier aus dem Münchner Umland, der hat damit angefangen, also hat sich explizit für Somatic-Zeug entschieden, weil er den Rückkanal haben wollte, und der hat das Problem, dass er ist aus der Innenstadt raus aufs Land in den S-Bahn-Bereich halt gezogen, weil es günstiger war. Und da hat er irgendwie halt so ein Haus gekauft, ja, ich glaube, ist er gerade irgendwie mit den ganzen Dingen. Und der hat halt angefangen, also sein Hauptproblem war halt, dass die Gastherme, die er bei sich drin hatte, halt der Führungsraum, also da ist ein Temperatursensor. Und der sagt halt, ja, jetzt heiz mal nicht, dass das halt einfach im falschen Raum hing, beziehungsweise es gab den einfach nicht so. Er arbeitet halt gleichzeitig auch da,
ja.
Und das ändert sich halt ständig. Und das war halt so der Grund für ihn, dann das manuell zu machen und in jeden Raum dann so einen Heizkörper zu haben, also wie bei dir, nur dass die halt auch gleich UI mit dran haben. Und die programmierst du dann halt irgendwie, okay, die Heizkörper sind alle im selben Raum, und dann wenn du halt den einen drehst, dann geht der andere halt auch gleich mit. Und die fordern sich dann halt, wenn sie Wärmeleistung brauchen, das halt auch von der Gastherme halt auch an. Weil das ist ja immer so das Hauptproblem bei diesen Heizungssystemen. Weil wenn kein warmes Wasser kommt, weil die gerade denkt, ja, es ist irgendwie kalt, es ist schon warm, dann kannst du halt auch nichts machen. Das sehe ich, also diese Anbindung zu den Dingen, zu den Gasthermen oder sowas, also zu so einer Heizung, wenn es dann, die sehe ich immer noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und bei ihm hat er noch was dazu zugebaut, halt auf seiner Fritzbox läuft das ganze Zeug und arbeitet halt viel mit, wenn der und jener im WLAN eingeloggt ist, weil halt alle seine Nutzer, also alle Leute, die im Haus sind, fast alle halt Smartphones haben. Also zum Beispiel, wenn Gäste da sind, also andere Leute als er selber nur, dann geht die Raumtemperatur ja grundsätzlich irgendwie 2-3 Grad höher, weil ihm macht das nichts aus, wenn das 19 Grad sind, seinen Gästen ist es zu kalt oder so. Ja. Also ich schicke dir einfach mal einen Link zu der Folge, sie ist zwar ein bisschen chaotisch, aber es ist doch mal ganz nett. Und bei ihm wollten dann tatsächlich, als die Eltern gesehen haben, man kann sich da irgendwie die Hälfte oder das funktioniert doch ganz gut, und man kann sich irgendwie, ich glaube, er hat sich die Hälfte von seinen Energiekosten, die er da hatte, gespart. Wobei, er hatte auch eine neue Gastherme, also das geht auch ein bisschen rein. Bei ihm wollten die Eltern das dann auch haben. Also das hat er ihnen dann auch irgendwie eingebaut. Ja, ist immer schon ganz interessant.
Also ich glaube, wenn es jetzt nur um Lichtschalter ging und das Lichtsteuern, dann bringt es nichts. Es macht dann Sinn, wenn ich verknüpfte Aufgaben habe und ich habe noch andere Sensoren und Aktoren, was weiß ich, Bewässerung von den Pflanzen, Temperatursteuerung von den Servern und Lüftersteuerung, wo es halt dann letztendlich doch eine Menge von Zeugs wird, wo ich dann auch Verknüpfungen habe, wo ich logische Sachen verbinden möchte, dann macht das Ganze Sinn. Wenn es jetzt aber eine reine Lichtsteuerung wäre, würde ich sagen, was bringt das jemandem? Ne?
Ja.
Aber auf der anderen Seite, es bietet halt viele Möglichkeiten. Und ich hoffe ja auch mal, dass die Komponenten irgendwann günstiger werden. Leider hat sich ja, auch wenn ich das System jetzt schon, keine Ahnung, 12 Jahre habe, die Komponenten sind leider nicht günstiger geworden, nein. Und es hat sich auch nicht der große Standard heraus etabliert. Also über das intelligente Haus sprechen ja schon alle sehr lange, und das ist ja schon Ewigkeiten versprochen. Aber es gibt halt nicht das Ding, wo ich sagen kann, oh, ich brauche jetzt genau für diese Komponente meine Anbindung, da gehe ich in den Laden und kaufe die jetzt und binde sie jetzt an meinem System an. Nein, ich muss jedes Mal gucken, was ist kompatibel und gibt es da irgendwie eine Schnittstelle. Man hat halt das Gefühl, das ist noch sehr weit weg.
Ganz am Anfang hatten wir mal so diese Ding mit das Licht geht aus oder sowas und du weißt nicht warum, ob es jetzt Bewegungsmelder war oder sonst irgendwas. Okay, wenn man irgendwo ein Display hat, wo halt läuft, okay, welche Aktionen sind jetzt wegen was ausgeführt worden oder so, können wir das vielleicht anschauen?
Genau, also es gibt, man kann so eine Art Log-File kreieren, wo man quasi die Events aufschreibt. Es gibt aber bei diesem FS20-System noch einen Haken. Also für jeden normalen Menschen ist das eine sehr schöne Funktion. Man kann auch ohne die Zentrale, ohne den Server, einen Aktor direkt mit einem Sensor verknüpfen. Das heißt, ich kann dem Aktor sagen, du, wenn dieses Funksignal von dem Taster kommt, dann gehst du bitte an. Und dazu muss man irgendwie 3 Sekunden beim Aktor einen Knopf drücken und dann die Sendetaste drücken. Und das funktioniert sehr schön. Bei mir ist es aber so, ich möchte halt, dass alles über den Server läuft. Wenn es aber jetzt zufälligerweise und bei der Anzahl von Komponenten, die ich habe, passiert das halt mal, es so ist, dass ein Aktor mit irgendeinem Sensor spricht und sagt, hey, geh an, hast du nur die Möglichkeit, über quasi einen Funktrace, den du da mitlaufen lassen würdest, rauszukriegen, welcher Sensor hat jetzt diesen Aktor angesprochen.
Ja.
Und das hat mich schon manchmal Ewigkeiten gekostet, rauszukriegen, warum manche Dinge spuken. Also im Zweifelsfall mache ich es dann so, ich werfe den Aktor raus und kaufe mir einen neuen. Okay. Weil es einfacher ist, als wirklich tagelang rauszukriegen, wo kommt es denn jetzt her?
Krass. Okay.
Wir haben soweit alle Themenbereiche abgefrühstückt.
Alles klar, dann vielen Dank. Noch einen schönen Abend.
Ja, danke dir auch.
Ciao.